Let's go.
Let's go. Charlotte, ich bin so müde.
Wieso?
Ich habe, ich weiß, ich kann gar nicht so genau sagen, warum ich so abgefuckt müde bin, aber ich bin kopfmüde und körpermüde gleichzeitig. Und ich habe das Gefühl, dass die Schwere des Lebens auf mir liegt,
Ja.
körperlich und seelisch.
Darf ich einen Tipp abgeben, warum du so müde bist? Kompletter Mental Load im Haushalt, politische Lage, Küche innerhalb von kürzester Zeit renoviert.
Ich würde sagen, das sind alles valide Punkte. Ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, das könnte nah am Problem sein. Nee, also ja. Ja. Ich habe unsere Küche renoviert. Ich habe unsere Küche renoviert für, ich würde sagen, 4 volle Tage und dann noch 2 halbe Tage, wenn man
Das
das
klingt sehr
Aussortieren
anstrengend.
mitzählt. Es war einerseits halt mega geil, wenn man irgendwie morgens aufgestanden ist und wusste, was man zu tun hat. Also oft habe ich ja so das Problem, dass ich morgens aufstehe und denke so, ich weiß irgendwie nicht, was der Tag heute bringt. So, also so ein ganz komisches Feeling von so einer gewissen Nutzlosigkeit und so einer gewissen Orientierungslosigkeit. Und wenn man aber renoviert, dann kommt man halt in die Küche und denkt sich, ja, ich weiß ganz genau, was ich heute für 10 Stunden machen werde. Das war irgendwie geil, aber es war halt körperlich so auslaugend. Also man ist
Was war
einfach
daran
irgendwann
so
dann fertig.
auslaugend? Also war es das Streichen, war es das Umräumen, was war so schwierig daran? Hast du keine Pause eingelegt? Was ich jetzt mal vermuten
Da,
würde? Ah, okay.
es ist halt, das Ding war, also das Streichen an sich macht ja mega Bock. Also ich liebe Streichen, aber wir haben, also ich habe unsere Küche ja komplett leergeräumt, alles in Kartons gepackt, habe dann alles mega gründlich geputzt und habe dann quasi alles einmal vorgestrichen, zweimal mit der Farbe gestrichen und einmal mit einem Versiegler gestrichen. Und das macht halt Spaß, so die ersten 10 Minuten, würde ich sagen, streichen. Also immer, wenn sich was verändert oder immer, wenn man sieht so, oh, guck mal, oh, cool, wie das aussieht. Und das kann ich mir schon voll gut vorstellen, das wird alles so schön aussehen. Und danach ist es halt ein bisschen langweilig. Und wir haben halt, ich habe die Türen der Küche ausgebaut, alle. Und wir haben halt 17 Küchentüren, also Schranktüren in der Küche.
Krass.
Und du kannst dir halt vorstellen, dass die erste und maximal noch die zweite halt schön war. Und danach war es halt Fleißarbeit. Und Fleißarbeit kann ich halt nicht so besonders gut.
Ja,
Ja.
ich musste sehr lachen, als ich deine Story gesehen habe, wo du meintest, dass du nicht abkleben kannst, weil ich es unfassbar doll gefühlt habe. Also alles an Vorbereitung, was ja auch schon echt lange dauert, finde ich so, so schrecklich. Ich hasse das so doll. Ich bin auch maximal schludrig, was solche Sachen angeht. Und wenn mein Freund jetzt zum Beispiel nicht wäre, der mir jedes Mal sagt, dass das gemacht werden muss, würde ich auch bestimmt nicht die Steckdosen rausholen und abkleben und so eine ganzen Sache. Ich würde immer denken, ach, es passt schon irgendwie, ich klecker schon nicht, geht schon so. Ja, wenn jetzt einmal was auf den Boden kommt, das kann man ja dann schnell wegwischen mit dem Schwamm. Würde nicht gut ausgehen, aber das ist halt auch mein Mindset, deswegen kann ich es komplett nachvollziehen. Aber ich finde Streichen an sich geil, weil ich liebe rasante Vorher-Nachher-Effekte.
Ja. Also das Ding ist, ich liebe das Streichen, aber es ist halt so eine Fleiß, also es muss halt so, da muss man erst
Ja, es
warten,
ist
bis
schon
die
viel
Farbe, bis die
Arbeit.
Schicht getrocknet ist und dann kann man erst dann drüber streichen. Ist ja bei der Wand auch so. Ich habe ja eine anthrazitfarbene Wand im Büro, die habe ich vor 2 Jahren, glaube ich, gemacht und die sollte man, glaube ich, 2 oder 3 Mal streichen, schon im Internet, wenn man von weiß auf schwarz streicht.
Ich hätte einmal sehr dick gestrichen.
Wer hat nur zweimal und das zweite Mal war auch irgendwie eher so, ja, das passt schon so gestrichen. Und wenn jetzt die Sonne in meinem Büro scheint, sieht es halt aus, als wäre die Wand fleckig, was sie auch obviously
Ja,
ist.
hast du auch
Ja.
manchmal das Gefühl, dass Anweisungen Quatsch sind und dass du es schon eigentlich weißt, wie es richtig geht und dann am Ende merkst, dass die
Ja.
Anweisung eigentlich doch nicht Quatsch war und du doch nicht so besonders bist, wie du dachtest?
Naja, das große Problem ist ja, dass ich die Anweisung erst gar nicht lese und dann
Ja,
hinterher
das.
sage, hey, woher hätte ich wissen sollen, dass das da steht? Weil das hätte mir auch ja jemand dick auf die Packung schreiben sollen. Bitte lesen Sie zuerst die Gebrauchsanweisung. Dann hätte ich sie trotzdem nur so überflogen und hätte dann gesagt, was? Das ist so? Das ist ja wirklich schrecklich. Ja. Aber auch so Handwerkertipps, ne? Das regt mich ja dann immer besonders doll auf. Also das ist ja immer so, ich heimwerke ja hin und wieder mal zu Hause und dann kommen immer Handwerker in meine DMs und sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber mach das bitte demnächst so und so. Also, keine Ahnung, Bohrlöcher vor, wenn du zwei Hölzer aneinander schraubst oder kleb deine Küche ab, wenn du sie lackierst oder, weiß ich nicht, bau Steckdosen aus, bevor du eine Wand streichst. Und ich so, nein, jetzt werde ich es erst recht nicht tun.
Ja, ich habe einmal in der Küche ja diese Folie auf unsere ganz uralten, hässlichen Fliesen geklebt und habe dann gesagt in meiner Story, dass ich, also ich habe dann die Steckdosen halt mit dem Schraubenzieher rausgedreht und habe dann gesagt, dass ich panische Angst davor habe, einen Stromschlag zu bekommen. Mhm. Und dann haben mir nicht wenige Menschen geschrieben, naja, stell doch den Strom ab. Und ich dachte so, verarsche mich gerade.
Also du hast das gemacht oder hast du es nicht gemacht?
Ich habe den Strom offensichtlich abgestellt. Also ich meine, wenn ich den Strom nicht abgestellt hätte und mit einem Schraubenzieher an der Steckdose hantiert hätte, ich glaube, dann wäre mir was aufgefallen. Übrigens, was mir gerade auch aufgefallen ist, als du die Formulierung von den Nachrichten gewählt hast, dieses Bitte, das hat ein Geschmäckle für mich. Bitte mach das und das. Das ist für mich gleichzeitig zu persönlich und zu autoritär. Lisa, bitte mach's das nächste Mal anders. Das ist für mich so wie eine Mutter, die dazu neigt, super ungeduldig zu werden, weil sie dir was zum 10. Mal sagt. Oder eine Person, die dir sehr nahesteht und sagt, Lisa, tu mir den Gefallen. Mach's bitte so und so. Und ich denke, who are you? Ich finde, dieses Bitte hat was ganz, ganz Komisches.
Ja, aber ich bin immer allergisch gegen diese väterlichen Ratschläge. Ich musste da gerade dran denken, dass als wir hier eingezogen sind, wir haben ja ein großes Haus gemietet und dann kam mein Schwiegervater und hat sich alles angeguckt mit uns und hat sich auch den Garten angeguckt. Und dann meinten wir so, und wie findest du es? Und er so, ja. Aber ich muss sagen, also ihr macht euch kein Bild, das ist wirklich viel Arbeit. Und ich war so, how dare you? Und war halt sofort so, ja, jetzt nehmen wir es erst recht. Und jetzt?
Dieses, ihr macht euch kein Bild. Die Implikation davon, dass die andere Person Hoheitswissen hat, was du nicht hast, das macht mich wahnsinnig.
Ich meine, er hatte halt recht und wir wussten aber zu dem Zeitpunkt auch schon, dass er recht hat. Und im Nachhinein sagen wir, okay, er hat vielleicht ein bisschen mehr recht, als wir dachten. Mhm. Aber das ist ja, ich mache halt super gerne meine Erfahrung selbst und oft genug klappt es ja auch. Also oft genug ist es ja auch okay, über eine Steckdose einfach drüber zu streichen. Oder oft genug ist es ja auch okay, dass man dann halt hinterher auf dem Küchenboden sitzt mit einem Schaber und die Lackreste vom Boden kratzt. Ja. Das geht ja. Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja mein Problem, ob ich das gemacht habe oder nicht. Und manchmal klingen halt diese Ratschläge wie, als würde das die Person halt selber betreffen. So, kannst du bitte deine Küche abkleben? Hey, das ist viel Arbeit, was du da machen willst. Bist du dir sicher? Das ist für mich immer so ein Ding von, was geht dich das an? Das ist doch mein Problem. Also, ne, kein Hate, ich liebe meinen Schwiegervater, aber es sind diese vaterartigen Ratschläge, wo ich immer denke, jetzt werde ich es aus Prinzip anders machen.
Ich lerne übrigens auch am liebsten aus meinen eigenen Fehlern. Also, ich bin kein Fan davon, Tipps von anderen zu bekommen, wenn ich sie nicht danach gefragt habe. Mich stört das, ehrlich gesagt. Ich finde, ich fühle das dann halt auch nicht. Wenn jemand anderes mir einen Tipp gibt, dann fühle ich nicht, dass dieser Tipp richtig ist. Dass etwas richtig ist, fühle ich erst, wenn ich es falsch gemacht habe. Dann denke ich, ah, okay, so sollte ich es offensichtlich nicht machen.
Ja, ich lerne nicht mal aus meinen eigenen Fehlern, muss ich sagen. Also gibt es nicht dieses Sprichwort von wegen, dumm ist nicht irgendwie dies und das, sondern dumm ist, immer wieder das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten?
Nee, das ist die Definition von verrückt. Verrückt ist, immer wieder das Gleiche zu machen und ein anderes Ergebnis zu erwarten.
Dann bin ich per Definition tatsächlich das.
Crazy! warte mal, was wollte ich gerade sagen? Also, ich habe das auch richtig doll beim Autofahren. Ich habe ja letztens mit meiner Fahrlehrerin ein Gespräch gehabt in der letzten Stunde, was auch gar nicht schlecht war. Ich glaube, wir viben jetzt etwas mehr und verstehen uns auch etwas besser. Und da meinte sie auch so, naja, ich habe ja auch gemerkt bei dir, was ich ja auch als sehr positiv empfinde, du mauerst nicht mehr so doll. Ich habe schon im ersten Moment so dachte,
jetzt ist
was
recht.
Meinst du? Dann hat sie gesagt, so, naja, du hast ja am Anfang dir relativ schwer was sagen lassen und relativ stark deine eigene Meinung durchsetzen wollen. Und dann dachte ich so, ja, da hat sie tatsächlich recht. Also zum Beispiel beim Einparken, wo sie dann gesagt hat, naja, willst du jetzt nicht wieder zurücklenken? Und ich so, nee, das passt schon. Das ist jetzt nicht so patzig, ja. Aber ich hatte beim Autofahren und habe es teilweise noch immer ganz doll das Gefühl, ich weiß, was ich tue, das passt schon, das hat eben gepasst oder das macht für mich intuitiv keinen Sinn, was sie mir sagt. Wenn ich zum Beispiel, ich habe ja so ein bisschen Probleme damit, links abzubiegen und dann sagt sie mir immer, du lenkst zu spät zurück. Und für mich fühlt es sich aber immer so an, als ob ich nicht zu spät zurücklenke, aber ich mache dann trotzdem Schlenker. Und das ist in meinem Gehirn ganz, ganz schlimm, dass ich das Gefühl habe, ich mache es eigentlich richtig, aber das Ergebnis ist falsch. Und dann neige ich dazu, jetzt zu sagen, ja, aber ich hab's doch, aber ich hab doch erst, als ich so und so und dann habe ich doch und als die Räder und gerade und keine Ahnung, warum das Auto jetzt sowas gemacht hat. Und irgendwie finde ich es total schwierig, dass eine Person mir was erklärt und ich denke, nee, aber eigentlich weiß ich es besser. Und deswegen, am liebsten würde ich 100 Stunden alleine Auto fahren, alles falsch machen, 4 Unfälle bauen und dann daraus mitnehmen, ah, okay, ich muss schneller zurücklenken.
Aber das ist, ich habe das schon immer, ich war früher dieses Kind, das in der Grundschule mit Klassenarbeiten zur Lehrerin gegangen ist und gesagt hat, aber wieso ist denn da jetzt ein Fehler angestrichen, das verstehe ich nicht, also weil ich habe das doch geschrieben, was da verlangt war und zum Beispiel habe ich mich tierisch, das weiß ich bis heute, das ist schon krank, ne? Habe ich mich drüber aufgeregt, es war ein Diktat und dann hat sie, ich weiß nicht mehr genau, wie der Satz war, aber jetzt muss ich mir einen Satz überlegen, wo das am Ende steht. Und es würde für immer so sein, zum Beispiel. Mhm. Und dann habe ich Seien geschrieben und ich war mir sicher, dass sie das so vorgelesen hat, also ausgesprochen hat. Natürlich würde das Wort Seien in dem Kontext keinen Sinn machen, deswegen war das ein Fehler. Aber ich habe mich so doll drüber aufgeregt und meinte so, nein. Und auch so, Mama, die hat das auf jeden Fall so vorgelesen. Ich habe da keinen Fehler gemacht. War halt mein einziger Fehler im Diktat, weil ich halt immer so ein Streber-Girl war bei Diktaten. Und so, ne, dass ich dann auch, dass ich dann so dahingegangen bin und gesagt habe, so, Entschuldigung, Sie haben das falsch gemacht und nicht ich. So, ich glaube, ich bin so auf die Welt gekommen. Ich kann nichts dafür.
Dass du auf dein Recht beharrst?
Ja. Auf mein Recht, Fehler zu machen. Ja.
Ja, ich bin da irgendwie, also ich bin teilweise halt auch genauso, aber auch nicht, weil es mir sehr, sehr schwer fällt. Ich sage ja immer passiv-aggressive People-Pleaserin, ne? Ich bin eigentlich immer der Meinung, dass ich Recht habe. Und gleichzeitig fällt es mir wahnsinnig schwer, das durchzusetzen. Und ich denke auch oft, naja, ich weiß eigentlich, dass ich Recht habe, aber irgendwie ist die Welt ja so komisch konzipiert, dass anscheinend nach objektiven Maßstäben, ladida, andere jetzt wieder Recht haben. Keine Ahnung, warum das so sein soll. In Wahrheit fühle ich das richtig. Und deswegen ist so oft so ein Knoten in meinem Gehirn. Aber beim Autofahren muss ich sagen, ich war am Anfang schon sehr cocky. Und ich hatte sehr krasses Gefühl, ich weiß, wo der Hase läuft? Wie der Hase läuft?
Wo der Hase lang läuft, ja.
Ich weiß, wo der Hase lang brettert. Und es hat mich echt eine Weile gekostet, bis ich das eher von ihr annehmen konnte. Und jetzt mauere ich anscheinend weniger. Ich bin weniger Freimaurerin als vorher. Aber trotzdem ist ein Ende nicht in Sicht. Führerschein-Update.
Ich glaube aber auch, dass ganz viele Leute beim Autofahren dasselbe haben, weil ich kenne niemanden, der sich beim Autofahren gerne was sagen lässt, also auch nach dem Führerschein irgendwie. Also mein Freund und ich haben immer das Thema, wenn er fährt, der fährt halt immer zu weit rechts. Und wenn ich Beifahrerin bin, dann denke ich immer, der brettert gleich in die Leitplanke. Mit seinem Auto ist mir das fast egal, aber mit meinem Auto halt nicht.
Ja.
Und ich bin immer so, der fährt und ich so, du fährst zu weit rechts, du fährst zu weit rechts. Du fährst zu weit rechts und er ist dann richtig sauer, was ich auch verstehen kann, weil wenn er das bei mir machen würde, würde ich ihn aussteigen lassen, aber
es ist zum Kotzen.
Niemand lässt sich halt gerne rein, oder meine Mama zum Beispiel, ne? Weil meine Mama bin ich immer so, meine Mama ist eine schlechte Beifahrerin und wenn ich bei ihr mitfahre, bin ich immer so, hast du das Schild nicht gesehen, hier ist 30, so, weil sie halt auch so ist. Und die ist auch so.
Furchtbar. Ich finde, es gehört sich nicht. Ich finde, es gibt eine Beifahrerknigge. Ich finde, du hast deinen Mund zu halten. Wenn jetzt nicht gerade, also die meisten Leute bauen ja schon eher keinen Unfall. Also ich glaube dir, dass das dein Freund weit rechts fährt. Mhm. Aber in 99% der Fälle wird ja kein Unfall gebaut. Und deswegen finde ich, sollte man eher seinen Mund halten und eher nichts sagen. Weil ich weiß ja jetzt auch, wie es ist. Und ich bin ja nur mit meiner Fahrlehrerin gefahren. Und das ist schon schlimm genug. Und die Vorstellung, dass ich meinen Führerschein habe und jemand neben mir sitzt und mitfährt und sagt, ich habe da ein Schild gesehen, was du nicht gesehen hast. Also nur bei der Vorstellung werde ich schon so wütend. Ich finde, das macht man nicht. Meine Mutter sagt immer, und das liegt natürlich daran, dass ich jetzt erstmal einen Führerschein mache, ich bin die beste Beifahrerin der Welt, weil ich einfach meinen Rand halte und weil ich nie mitfahre, sondern einfach blindes Vertrauen in sie habe. Oder in
jeden. Das ist das Problem. Weil wenn ich das Gefühl, beim Autofahren das Gefühl habe, ich sterbe gleich, dann kann ich halt nicht mehr den Mund halten. Und das Ding ist, also zum Beispiel innerhalb meiner Beziehung fahre eigentlich immer ich Auto. Und das ist halt der Grund, ne, dass ich bin die schlechteste Beifahrerin der Welt, weil ich halt immer mitfahre und immer Leuten irgendwie reinrede. Aber es ist halt einfach, niemand würde ja zugeben, dass er Defizite beim Autofahren hat, auch nicht nach dem Führerschein. Ne? Oder, keine Ahnung, ich kann das, wenn ich das aus einer reinen, jetzt wir reden im Podcast drüber, Perspektive betrachten würde, würde ich sagen, ja, ich sehe nicht jedes Schild so. Ich habe jetzt mir ein Auto geholt, was die Schilder erkennt und mir sagt, wenn da ein Schild ist. Das ist gut, weil wenn ich das nicht habe, dann ich übersehe Verkehrsschilder zum Beispiel voll, also so Geschwindigkeitsbegrenzung oder so. Ich übersehe das voll oft und dann sehe ich eine Blitze oder so und denke so, wie schnell darf man ja eigentlich fahren, das weiß ich gar nicht. Und mein Auto erkennt das jetzt, das ist gut, das gibt weniger Knöllchen im Leben. Aber, oder zum Beispiel, dass ich bei Dämmerung bin ich blind. Also ich kann im Dunkeln fahren, ich kann im Hellen fahren, aber ich kann nicht bei Dämmerung fahren. Ich sehe einfach gar nichts, ich kann keine Schilder lesen, nichts. Und das sind einfach so Sachen, das finde ich ganz, da möchte ich nur im Podcast drüber reden und niemals sonst, weil das ist so eklig, sich solche Defizite halt einzugestehen, weil ich bin natürlich die beste Autofahrerin der Welt, auch gleichzeitig.
Also irgendwie, ich weiß, wie gesagt, vielleicht liegt es daran, dass ich ihn jetzt erst mache, ich habe keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, ich habe da nicht so ein krasses Ego irgendwie. Ich glaube, ich fände es nicht mal, nee, anders. Solange jemand nicht grob gefährlich fährt oder Unfälle baut oder, keine Ahnung, anfängt zu rasen, um jemandem hinterher zu rasen, der ihn geschnitten hat oder so, finde ich, es ist nicht so schlimm, nicht der beste oder die beste Autofahrerin der Welt zu sein. Und ich persönlich fände es auch nicht schlimm, wenn ich jetzt wüsste, ich bin nicht die beste Autofahrerin der Welt. Ich bin ja kein Stunt-Double, was irgendwie vor der Kamera irgendwelche Manöver machen muss. Also mir würde es reichen, von A nach B zu kommen. Ich hab da nicht so ein Ego, dass ich denke, also wie jetzt im Sport, wo ich denke, so klar, habe ich die schönste Kniebeuge der Welt haben und wenn jemand mir sagt, irgendwas mache ich falsch, dann werde ich eine Furie. Ich glaube, so wäre ich beim Autofahren nicht. Und wenn jemand zu mir sagen würde, mach doch das und mach doch das, würde ich sagen, nee, ich fahre so, wie ich will und wenn ich ans Ziel komme, ist es völlig in Ordnung.
Aber in meiner Welt ist Autofahren und der Skill beim Autofahren halt hochgradig moralisch aufgeladen.
Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ne?
Ja, weil das aber auch dieses, das hat halt was von, das ist ja nicht so, als würdest du sagen, ja, ich rasiere mir jetzt als persönliche Entscheidung die Haare ab, so von wegen, ich fahre Auto, wie ich will, sondern es ist halt eher so wie, manchmal, wenn ich Bock drauf habe, dann schmeiße ich Steine von der Brücke, zum Beispiel.
Was?
Wenn du sowas wenn du sagst, du fährst schlecht Auto, ist das für mich dasselbe, wenn du sagen würdest, ja, ich bin manchmal super unsicher beim Autofahren und kann in bestimmten Situationen nicht schnell genug reagieren oder so, hat das für mich denselben Effekt, wie wenn du sagst, ich schmeiße manchmal aus Spaß Steine von der Brücke, weil du theoretisch ja nicht nur dein eigenes Leben gefährdest, sondern halt auch das von anderen. Und dann ist es für mich moralisch.
Ich meine mit Schlechtfahren nicht, dass ich aus Versehen eine Fahrradfahrerin umfahre, sondern dass ich vielleicht nicht besonders elegant fahre. Dass ich nicht, wenn ich rechts abbiege, super nah am rechten Bordstein bin. Dass ich nicht perfekt fahre, wie man es in der Fahrschule lernt. Dass ich vielleicht, wenn ich irgendwo vorbeifahre, an einem Hindernis nicht jedes Mal blinke hin und zurück. Sowas. Dass ich nicht wie im Bilderbuch fahre, dass es nicht wunderschön ist, sondern dass ich vielleicht.
Ja, das macht ja eh keiner. Aber deswegen meine ich, dass es für mich halt moralisch aufgeladen ist, zu sagen, ich bin eine gute oder eine schlechte Autofahrerin, weil es halt, weil es so ein, eigentlich eine, ich glaube, die unsicherste Art der Fortbewegung ist, wenn man es jetzt mal auf die Unfallstatistiken runterbricht. Ich weiß nicht, ob Fahrradfahren noch gefährlicher ist, wahrscheinlich nicht, weil weniger Leute Fahrrad fahren. Aber irgendwie, ich glaube, dass das deswegen so schwierig für viele ist, sich einzugestehen, dass sie Defizite haben in dem Bereich, weil dann sofort das kommt wie, ja, findest du solltest dann überhaupt Auto fahren? Fragezeichen. Und dann ist halt sofort, dann ist ja sofort das Tor offen, was man nicht offen haben will. Man will ja Auto fahren, man will ja mobil sein.
Ich finde, man darf Auto fahren, wenn man einen Führerschein hat und keine Unfälle baut und noch vielleicht jetzt nicht über 90 ist und nicht mehr sehen und hören kann.
Da fängt es ja schon an.
Ja, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja, aber wir sind da letztes Mal schon aneinander geraten.
Ich weiß.
Also ich glaube, für mich ist da eine Unterscheidung zwischen elegant Autofahren und zwischen andere Menschen gefährden. Ich glaube, dass ich da nochmal eine Unterscheidung mache. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin eine schlechte Autofahrerin im Sinne von, ich hätte schon 17 Mal fast ein kleines Kind überfahren, dann ist es moralisch. Aber wenn ich sage, weiß ich nicht. Ja, manchmal fahre ich schon ein bisschen. Vielleicht ist auch mein Maßstab ein ganz anderer, weil ich bisher nur in der Fahrschule fahre und sozusagen nach allen perfektionistischen Regeln fahren muss. Und ich denke, diese perfektionistischen Regeln finde ich total unnötig. Und du argumentierst auf einer ganz anderen Ebene. Weißt du, was ich meine?
Hinterher sind die Stützräder ab und dann reden wir nochmal.
Okay, so.
Vielleicht. Aber trotzdem ist es eine andere moralische Frage, ob man gut Auto fahren kann und ob man da Tipps bekommt oder ob man gut eine Schraube in seine Küche reindrehen kann und ob man dafür einen Dübel benutzt oder nicht.
Warte, noch mal ein anderes Beispiel. Sagen wir, ich bin ein bisschen unsicher im Sinne von, ich traue mich zum Beispiel nicht so doll zu überholen. Und ich juckel manchmal lieber hinter einem Fahrradfahrer wesentlich länger her, als ich sollte. Dann gefährde ich ja niemanden. Aber es ist jetzt auch nicht gerade cool und elegant, was ich mache. Weißt du, sowas meine ich. Dass ich vielleicht nicht ganz so selbstsicher, cool und entspannt und was weiß ich alles bin. An sowas denke ich halt.
Letztendlich stimmt es halt auch. Aber die Frage ist, ob dann das dritte Auto, was dann hinter dir herjuckelt, sich dann nicht denkt, ey, what the fuck, ich muss irgendwo hin und jetzt muss ich ein Überholmanöver machen, was unter Umständen ein gefährlicheres Manöver ist, als einen Fahrradfahrer zu überholen, nämlich dich als Auto und einen Fahrradfahrer zu überholen, dass die Person dann vielleicht denkt, Mann, du alte Träumeliese, jetzt fahr doch mal, verstehe ich dann halt auch aus der Perspektive. Aber
okay, und wenn ich 10 Minuten fürs Einparken brauche, findest du es dann auch unmoralisch?
Wenn du dabei auf der Straße stehst und in eine Parklücke einkurbeln willst,
okay,
muss jemand anders unter Umständen. Ich finde es an sich nicht unmoralisch. Ich habe, glaube ich, nur immer das Gefühl, es ist moralisch und wird von allen Seiten moralisch bewertet und kann mich davon nicht immer freimachen, das nicht auch zu tun. Und ja, aber ich finde es nicht per se unmoralisch, schlechter Autofahrer zu sein. Sondern einfach, da müssen wir alle noch ein bisschen was dazulernen.
Wie gesagt, ich nenne es jetzt einfach liebevoll unelegant.
Ja, und ich glaube, unelegant Autofahren ist in Ordnung.
Also, ja.
Ich bin in meinem Leben schon mit Leuten als Beifahrer Auto gefahren, die wirklich wahnsinnig gefährlich und gruselig Auto gefahren sind, wo ich denke, da hätte ich lieber jemanden, der dann 10 Minuten nicht den Fahrradfahrer überholt, als dem auf dem Bus irgendwie auf 10 Zentimeter auffahren oder nach hinten gucken und mit einem Beifahrer, der hinten sitzt, noch Konversation führen mit Augenkontakt, während man gerade fährt und so. Alles schon erlebt und fand ich dann viel gruseliger. Und das finde ich zum Beispiel unmoralisch. Ne? Also ich finde es jetzt nicht okay, wenn man anfängt, vorne zu kniffeln im Fahrerraum oder so. Also das muss einfach nicht sein. Das ist so ungefähr so moralisch wie ans Handy zu geben im Auto.
Extrem spezifisches Beispiel.
Ich hoffe auch, dass die Person das nicht hört, sage ich dir, wie es ist.
Oh, okay, alles klar. Wo kommen die Würfel hin? Wo würfelt man hin?
Also es gibt ja diese Autos, wo dann so eine Mittelkonsole zwischen dem Beifahrer und dem Fahrersitz ist, wo man so meistens aufklappen kann, wo man Getränke reinstellen oder halt so Sachen reintun kann, wie sein Portemonnaie oder so. Das kann man wunderbar als Würfelablage benutzen. Aber das habe ich euch nicht erzählt. Ich bin lange Außendienst gefahren. Ich habe viel mit Außendienstlern zu tun gehabt und bin viel mit Leuten Auto gefahren, die einfach viel zu viel Auto fahren in ihrem Leben. Die essen halt auch Spaghetti beim Autofahren mit Löffel und Gabel, während sie fahren. Ich esse nur
Löffel und Gabel? Wie? Und der Ellenbogen ist am Lenkrad, oder was?
Oder das Knie.
Ja, krass.
Habt ihr aber nicht von mir gehört. Passiert nicht. Ja, deswegen.
Ich recherchiere jetzt erstmal schnell, wo Lisa früher gearbeitet hat.
Ist ja jetzt auch egal. Kann man mich ja jetzt rückwirkend auch nicht mehr für belangen, ja, denke ich. Oder mir meinen Führerschein noch abnehmen. Könnte sein.
Übrigens, ich glaube, ich hatte ja gesagt, dass mein Plan ist, dass ich zur deutschen Meisterschaft mit dem Auto fahren möchte. Ich glaube nicht, dass das aufgehen wird. Weil ich muss ja noch Ende April. Also ja, es ist noch ein bisschen Zeit. Das Gute ist, Tobi hat da Ferien, was sehr, sehr geil ist. Das heißt, er kann mich fahren und ich muss nicht
aber
mit dem Zug fahren.
Ziel.
Ja, es war auch mein Ziel und ich würde es auch, ich würde, wenn ich jetzt den Führerschein zu diesem Zeitpunkt hätte, es auch gerne machen. Aber ich bin halt jetzt noch nicht mal durch mit den normalen Fahrten. Ich muss noch meine Sonderfahrten machen, ich muss noch meine Prüfung bestehen und dann muss ich noch schalten lernen, zusätzlich.
Ich glaube, es wird ein bisschen knapp.
Ja, wir haben Schaltwagen, leider.
Oh.
Was mich jetzt auch richtig abfuckt, was mich natürlich nie abgefuckt hat, was ich auch gar nicht hinterfragt habe beim Kauf, was Tobi auch nicht hinterfragt hat, weil es für mich ja so, ne, völlig egal war. Und jetzt denke ich mir, scheiße, hätten wir mal, ich will mal E-Auto sagen, hätten wir mal Automatik.
Mhm.
Ja, ich fahre übrigens in einem Tesla, habe ich das schon mal erzählt?
Ja.
Ja, ich finde es richtig.
Wie ein Panzer.
Es
jetzt
ist
halt
richtig
auch so ein bisschen
krass
belegt, ne? Jetzt so ein bisschen negativ behaftet.
Also ich finde, es war schon vor 3 Jahren negativ behaftet oder vor 5. Ich finde, der war nie cool. Ja, jetzt ist es natürlich nochmal besonders schwierig. Aber ich habe es jetzt vermieden, meine Fahrlehrerin zu fragen, ob sie ihn eigentlich toll findet oder ob sie einfach nur seine Autos gut findet. Sie hat jedenfalls nicht diesen Sticker hinten dran, wo steht, ich habe den Tesla gekauft, als Elon noch nicht verrückt war.
Was
jetzt
ja
auch eine
nicht
billige
stimmen
Ausrede ist.
Kann,
was ja auch
Meinung
Quatsch ist, der Typ war ja, ist ja nicht so, als wäre er vor 5 Jahren irgendwie voll der Philanthrop gewesen, der richtig geil war. Er hat sich so gegeben, aber wenn man ein bisschen hinterfragt hat, dann naja, und so weiter. Cool,
schwierig.
Sind wir bei Elon Musk gelandet, richtig gut.
Ich kann noch kurz was zum Autothema sagen, weil ich habe gerade einen Leihwagen. Und ich habe mir
warum hast
extra
du einen Leihwagen?
Mein Auto ist in der Werkstatt, weil mir ja im Dezember jemand reingefahren ist und der Lackschaden muss jetzt behoben werden. Das heißt, ich habe für 4 Tage nicht mein eigenes Auto. Und ich habe mir ja relativ viele Gedanken darüber gemacht, was für ein Auto ich mir lease. Also ich habe kein gekauftes Auto, sondern ein geleastes Auto und habe darüber sehr viel nachgedacht, was brauche ich in meinem Alltag und was möchte ich für ein Auto haben. Und dann habe ich das Auto jetzt ja 4 Monate oder 5 Monate gefahren und ich liebe das irgendwie einfach so im Alltag, aber es ist ein relativ langweiliges Auto. Und jetzt habe ich einen Leihwagen. Und ich habe mir für mich, mein Auto ist ein VW Touran, also so eine Familienkutsche. Man sagt so Muddikutsche. Also hier bei uns sagt man Muddikutsche dazu, weil die halt so, da kannst du hinten im Kofferraum nochmal 3 Sitze hochklappen und so und kannst halt alle deine Verwandten und Familienmitglieder transportieren. Also der ist einfach riesig und ich liebe den. Und ich habe jetzt ein Cabrio, also irgendwie so ein, ich weiß nicht genau, auch ein VW Cabrio irgendwie. Auf jeden Fall kaum eine Rückbank, keinen wirklichen Kofferraum, nur so ein Opa-Kofferraum, wo du halt so eine Tüte Einkauf reinstellen kannst und halt die Fahrer, also ein Fahrer- und Beifahrersitz. Und ich raste jeden Tag komplett aus, wie winzig dieses Auto ist. Ich kriege da drin klaustrophobische Anfälle, weil es halt auch so niedrig ist. Ich würde am liebsten das Dach aufmachen, aber es ist halt -1 Grad. Aber ja, es ist eine Herausforderung, mit 2 Hunden zu leben und die auch in den Wald transportieren zu wollen mit einem Cabrio. Und im Nachhinein bin ich jetzt sehr glücklich über meine Autoentscheidung und bin sehr froh, wenn ich mein Auto wiederbekomme.
Aber es sind doch nur 4 Tage.
Ja, aber ich muss ja jeden Tag fahren.
Okay.
Das ist furchtbar.
Es tut mir leid. Ich hätte jetzt gedacht, 4 Tage gehen relativ schnell vorbei, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie viel du mit deinen Hunden durch die Gegend fährst.
Naja, das Ding ist zum Beispiel jetzt gerade, ich habe die Küche renoviert, ich müsste eigentlich zum Wertstoff hochfahren zum Beispiel. Mhm. Und jetzt muss ich schon planen, mit dem Auto kann ich nichts. Also es macht keinen Sinn, da drin irgendwie einen Karton zu transportieren und zum Wertstoff hochzufahren. Das heißt, ich muss halt alles, was so mit meinem täglichen Leben zu tun hat, wo ich halt viele Sachen transportiere. Ich mache ja zum Beispiel auch große Einkäufe, also ich gehe ja nicht jeden Tag einkaufen, sondern halt meistens einmal die Woche, wenn überhaupt. Mhm. Und dann, das muss alles halt irgendwie geplant werden jetzt um das Auto drumherum.
Ja.
Und ich denke mir nur so,
das kann
so
ich schon
verstehen.
Also wie lange noch?
Bis Donnerstag. Also bevor die Folge rauskommt, habe ich mein Auto schon wieder.
Es ist schon ja gar nicht aktuell. Müsst ihr euch eigentlich gar nicht anhören, die Folge.
Nee, also schaltet einfach ab.
Bist du diejenige bei euch, die immer einkauft?
Nein, Fragezeichen. Das hat sich so ein bisschen aufgelöst. Also früher war ich diejenige, die immer einkaufen war, weil ich halt die Einzige war, die so die Macht über die Küche hatte. Dann hatten wir die berühmte Mental Load-Debatte zu Hause, wo ich gesagt habe, nein, ich werde nicht weiterhin kochen und einkaufen und die Küche aufräumen. Das geht nicht. Dann hat mein Freund eingekauft. Dann haben wir jetzt seit 4 oder 5 Monaten HelloFresh, keine Werbung, Hashtag. Und seitdem hat sich das so ein bisschen reguliert. Also wir gehen gar nicht mehr jede Woche einkaufen, sondern halt nur so nach Bedarf, wenn wir gerade irgendwas brauchen. Und das ist eigentlich, so ist es dann ganz chillig, ne? Weil so die Hauptmahlzeiten kommen per Post und der Rest wird halt so zugekauft. Und dann macht es mir auch keinen Bauchschmerzen einzukaufen. Aber ja, nee, eigentlich kauft mein Freund ein, aber manchmal. Es ist wieder diese klassische Mental Load-Thematik, ne? Wenn ich was Kompliziertes machen will, wie zum Beispiel was Kompliziertes kochen oder was Kompliziertes backen, dann fahre ich lieber selber, weil er die falschen Sachen mitbringt. Ja, typisch. Typische Diskussion zu Hause irgendwie.
Ja, bei uns tatsächlich nicht. Also ich bin ja eher so diejenige, die super simpel ist, was Essen angeht. Also bei uns ist ja Tobi eher der Maestro. Und
Maestro.
der sehr spezifische Vorstellungen davon hat, wie man Essen kocht und zubereitet und wie man das macht, alles. Deswegen bin ich da, ich bin sehr simpel, was das Thema Essen angeht, würde ich sagen. Ich kümmere mich eher darum, dass so die großen Einkäufe kommen. Also ich mache dann halt so diese Rewe-Bestellung oder so, was dann halt so an die Tür geliefert wird. Aber Tobi ist da auch sehr hinterher. Also da sind wir zum Glück relativ gut aufgestellt, was das Thema Mental Load angeht. Nicht überall, aber da schon. Das ist
Ja.
aber ein anderes Thema.
Das ist für eine Zusatzfolge vielleicht irgendwann
Für
mal ein
eine
Thema.
Zusatzfolge, wo wir aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja. Nee, aber
Ja.
zum Beispiel die Küche habe ich auch alleine renoviert. Also unter anderem mein Freund war auch krank zusätzlich. Aber auch, wir haben eine Sache zusammen gemacht und zwar einen neuen Wasserhahn installiert. Und da stand schon, war schon kurz vor Trennung wieder im Raum. Das heißt, ich bin auch besser in solchen, also ich mag das irgendwie so für mich zu wursteln. Ich habe das Gefühl,
Ja.
wenn da eine zweite Person mit reinkommt in so hochchaotische Zustände, also es war auch einfach, ich hatte so meine Ordnung in Anführungsstrichen, also es standen überall irgendwie so, da war dann die erste Schicht auf der Tür, das lag dann da in der Ecke, dann musste da was gerade noch gestrichen werden, das lag dann da, dann waren irgendwie so Böcke aufgebaut in der Küche, man kam kaum dran vorbei. Und wenn dann da noch eine zweite Person mit reinkommt, dann ist meine Zündschnur so minus vorhanden
Aber
eigentlich.
du bist auch so eine Macherin, finde ich. Du bist eine Person, also wenn du mir erzählst von deinem Leben, dann habe ich immer das Gefühl, wie soll ich sagen, du übernimmst gerne die Kontrolle über alles und du bist die Person, die macht und zieht und ich will jetzt nicht sagen, den Ton angibt. Ich weiß nicht, wer in eurer Beziehung den Ton angibt. Aber man merkt, du bist, wie soll ich sagen? Ich finde, du bist eine unabhängige Singlefrau, die aber in einer Beziehung ist.
Ja, das Ding ist ja, dass wir uns da sehr gut, ich plaudere heute mal so ein kleines bisschen aus dem
Ja,
Beziehungsnähkästchen,
mach das
dass wir uns
mal.
da sehr gut ergänzen im Sinne von, ja, ich bin die Macherin, aber auch einfach, weil ich nicht planen kann. Ich bin unfähig, Pläne zu machen und deswegen mache ich lieber. Und wenn mein Freund zum Beispiel ein Problem hat, dann sage ich, ja, aber mach doch einfach irgendwas, anstatt jetzt hier untätig rumzustehen und zu überlegen, wie man das Problem angehen könnte, dann kannst du doch in der Zeit schon mal irgendwie was ausprobieren. Und er ist halt derjenige, wenn ich was habe, dann überlegt er erstmal. Der guckt sich das Problem von allen Seiten an. Der überlegt, was könnte man machen. Der schreibt in seinem Kopf eine Pro- und Kontraliste und der deckelt das halt so ein bisschen. Ne? Das ist halt das Schöne dran. Ich bin diejenige, die zieht, aber er ist auch derjenige, der hält. Und dadurch bleiben wir immer in so einem gewissen Gleichgewicht, reiben uns aber schon manchmal irgendwie aneinander auf, weil der eine halt null verstehen kann, was der andere macht irgendwie. Es ist halt eher so ein. Wenn was gemacht werden muss, bin ich die richtige Ansprechpartnerin. Und wenn was organisiert oder geplant werden muss, dann sollte man mich einfach nicht fragen. Ich weiß es meistens eh nicht. Und das ist
Du
dann.
bist die Energie, ne?
Ich bin auch diejenige, die nicht einfach so da so stehen kann und so sagt, oh, das ist jetzt aber blöd. Da müssen wir dann jetzt aber mal überlegen oder so. Sondern ich bin dann so, ja, machen wir und dann so, ups, ab. Also irgendwie,
Ja.
ich mache dann lieber was kaputt oder lieber was falsch, anstatt halt ewig lange für irgendwas zu brauchen. Und wir haben einen neuen Wasserhahn angeschlossen und der war dann, ich glaube, wir haben so 7 Versuche gebraucht, bis der final dicht war. Mhm. Und also 7-mal Wasser abdrehen, wieder
ja.
Dichtung alle raus, neu umbauen, mhm. wieder Wasser aufdrehen, immer noch mhm. undicht. Ich hätte wahrscheinlich nach Versuch Nummer 2 oder 3 abgebrochen, hätte alles in die Ecke geworfen, hätte einen Heulanfall bekommen und hätte einen Klempner gerufen. Mein ja. Freund ist dann halt derjenige, der sitzt dann da. 4 Stunden hat das gedauert und macht es dann mit einer Engelsgeduld, während ich da rumstehe und mir denke, ey, wenn sich jetzt hier nicht gleich alle aus der Küche verpissen, dann kriege ich hier mhm. gleich den kompletten Anfall. Ja, und so sind wir halt. Deswegen machen wir sowas gerne einzeln ja. und nicht zusammen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich kann das tatsächlich auch, ich bin auch eigentlich, also ich bin so ein bisschen, ich bin eigentlich vom Typ her wie du. Wenn ich jetzt nicht in einer Partnerschaft wäre, dann wäre ich auch die Person, die alles alleine macht, alles direkt, ohne nachzudenken, ohne die Gebrauchsanweis zu lesen. Ich würde auch jeden Tag irgendwie meine Möbel verstellen. Ich würde einen viel zu großen Schrank alleine verschieben. Ich bin mhm. auch so eine Person, also zum Beispiel, ich bin auch die Person, die, wenn sie draußen, also früher, als ich noch weniger Geld hatte, da stand 400 Meter von meinem Haus entfernt ein Schrank, den habe ich aber 3 Stunden dann nach Hause gezogen, ist ja mhm. klar, und in den Fahrstuhl gewuchtet. Aber in der Partnerschaft bin ich leider, oder in meiner jetzigen Partnerschaft, oft so, dass ich so ein bisschen mich nicht traue, das zu machen und dann manchmal so ein bisschen doch denke, ach, er weiß vielleicht dann doch besser, wie das geht oder er hat da mehr Erfahrung, was mich mhm. auch manchmal selber ein bisschen stört. Aber ich finde, ich, und ich kenne es halt auch von anderen Frauen, verfällt leicht in einer Beziehung auch in diese Rolle von, er macht dann das Handwerkliche und wenn was mit dem Auto ist, frage ich ihn und so. Und das stört mich auch manchmal, aber ich finde da auch nicht so recht raus, muss ich sagen. Weil es mhm. teilweise auch so ist, dass er mal mehr weiß, weil er mehr Geduld hat, sich damit zu beschäftigen. Ich könnte mich mhm. auch damit beschäftigen, aber ich finde es halt furchtbar. Ich hasse alles im Haushalt. Ich hasse alles Technische. Und natürlich ist es dann viel leichter zu fragen, kannst du mir am Computer mal kurz helfen? Und mhm. auf der anderen Seite nervt es mich aber auch wahnsinnig, dass ich denke, eigentlich weiß ich, dass ich sehr, sehr viel alleine kann. Und immer, wenn ich Sachen alleine mache, bin ich wahnsinnig stolz danach. Aber ich gehe dann oft in so eine bequeme Rolle.
Das Ding ist, dass ich das sogar auch kenne, obwohl in meiner mhm. Beziehung sehr, sehr klar ist, dass ich will jetzt nicht sagen, der Mann im Haus bin, weil das halt auch wieder sexistisch ist. Ja. Aber zum Beispiel, als wir hier eingezogen sind, hat unser Nachbar versucht, meinen Freund in ein Gespräch zu verwickeln über unseren Hochdruckreiniger, mhm. welchen Hochdruckreiniger wir denn haben. Und er hat gesagt, du weißt was, ich hole mal eben meine Freundin, weil die kann dir das viel besser erklären, weil die hat den ausgesucht und gekauft und die benutzt den auch. Und das ist halt irgendwie so technische Geräte, also so Heimwerken und so dieses ganze Gartenarbeitsthema und so dieses ganze DIY, das bin ja ich, so das mache ich mhm. einfach voll gerne. Und trotzdem sage ich dann so, hey, du, kannst du vielleicht den Wasserhahn einbauen zum Beispiel? Und er so, ich habe das noch nie gemacht. Ich so, naja, ich habe das auch noch nie gemacht und dann kannst du es ja besser machen als ich.
Das ist richtig scheiße eigentlich.
Ja, voll.
Ich genieße aus diesem Grund aber Situationen richtig, richtig doll, wo ich sag jetzt mal kurz, in Anführungsstrichen eine männlich konnotierte Aufgabe mache, weil mein Freund sie nicht kann oder Angst davor hat. Ich fühle mich so gut in solchen Momenten zum Beispiel. Ich bin ja zum Beispiel die Insekten- und Spinnenbeauftragte. Mhm. Also Tobi hat riesige Angst davor und kann nicht mal in die Nähe gehen. Ich bin dann diejenige, die ein Glas nimmt und irgendwie nach draußen trägt und so. Auch wenn ich selber auch ein bisschen Angst habe, aber halt viel weniger. Mhm. Und in solchen Momenten fühle ich mich halt wie eine Superheldin. Das heißt, eigentlich mag ich das richtig gerne. Ich fühle mich eigentlich richtig wohl in solchen Macher- und in Anführungsstrichen männlichen Rollen, weil mir das total das Gefühl von Erwachsensein und Verantwortung übernehmen und ich bin diejenige, die jetzt die Beschützerin ist. Ich bin diejenige, die jetzt mal die Zügel in der Hand hat. Ich finde das eigentlich total toll. Aber irgendwie, wenn es jetzt nicht gerade so ist, dass Tobi von sich alleine zugibt, musst du jetzt machen, kann ich nicht, dann kann ich mich da schwer nach vorne drängen. Klingt auch komisch, aber kann ich ja schwer sagen, du, ich mach das jetzt mal. Mutti macht das.
Aber glaubst du, dass es dich stören würde, wenn es häufiger so wäre? Also wenn es jetzt mhm. nicht nur in Anführungsstrichen die Spinnen mhm. oder Insekten wären, sondern du ja, zum Beispiel auch.
Ja, das ist auch eine Sache. Ja, Ich glaube schon. Ich glaube, wenn ich immer diese Rolle übernehmen würde, fände ich es auch nicht schön. Weil, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen, ich versuche es mal so grob wie möglich zu beschreiben, weil ich werde jetzt auch nicht die Persönlichkeitsrechte von Menschen verletzen. Aber in meiner letzten Beziehung hatte ich oft das Gefühl, ich bin der Mann im Haus.
Ja.
Und da haben mich gewisse Charakteristika auf der anderen Seite schon sehr gestört. Ja. Mhm. I don't know.
Einerseits verstehe ich das nämlich voll, weil es ist ja bei uns so, also dass ich die männlicheren Tätigkeiten oft mache. Mhm. Aber andererseits ist halt alles, was hier mit Planung und Organisation und Aufpassen und Sachen zu tun hat. Zum Beispiel, mein Freund muss das Hundefutter bestellen, weil wir das bestellen müssen. Und ich, also der Hund würde halt verhungern, wenn er das nicht machen würde, weil ich das halt nicht rechtzeitig hinkriege.
Ja, oh, du meinst der sich gerade so süß geschüttelt hat.
Genau, der. oder zum Beispiel, wenn ich Briefe bekomme, die irgendwie einen wichtigen Charakter haben, dann gebe ich die meinem Freund zum Lesen, weil ich lese das, kriege eine Panikattacke und denke mir so, scheiße, ich muss bestimmt ganz viel Geld bezahlen und lege das dann erstmal zur Seite, bis ich dann mich damit beschäftigen kann, was ich dann nie mache. Termine organisieren, wissen, wann wer Geburtstag hat, also diese typisch weiblichen, in Anführungsstrichen, Thematiken. Das kann er halt viel besser als ich. Und da bin ich dann super froh, dass ich so ein bisschen dieses Hau drauf machen kann, weil das einfach mehr meinem Naturell entspricht. Und jemand anders halt diese Kümmerungsfähigkeit mehr hat. Also irgendwie dieses so, ich halte hier die Familie zusammen, damit dann auch im Hintergrund alles funktioniert, weil das ist nicht so meine Lieblingsaufgabe. Und das kann ich nicht so gut. Ja. Mhm. Deswegen.
Das mit den Briefen fühle ich übrigens sehr nach. Ich habe sehr, sehr große Schwierigkeiten zu verstehen, was ein Brief von mir möchte. Also wenn ich nicht den Brief sehe und sowieso schon weiß, was es sein wird. Zum Beispiel, ich habe jetzt gerade einen Brief von der Künstlersozialversicherung bekommen. Ich wusste, okay, mein Beitrag wird angepasst. Vielen Dank dafür, als ob er nicht schon hoch genug wäre. Und das ist dann okay. Ich lese den Brief ja dann auch gar nicht. Ich scanne ihn nur nach einer bestimmten Zahl, weil ich weiß, da steht eine Zahl und die ist für mich relevant. Mhm. Aber wenn da jetzt ein Brief ist, wo ich nicht weiß, was die von mir wollen, dann kann ich ihn nicht lesen. Es geht einfach nicht. Ich checke es nicht. Und mein Gehirn weigert sich, von vorne bis hinten zu lesen. Ich scanne die ganze Zeit. Stichwort, 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 Stichwort. Wo steht, was ich zu tun habe? Wo ist das Relevante? Check ich nicht. Ich pfeffer ihn weg. Ich kann es nicht. Und dann muss Tobi ihn lesen. Ja.
Ich habe mal einen hohen dreistelligen Betrag ans Arbeitsamt überwiesen, weil ich dachte, ich würde denen noch Geld schulden und dabei mussten die mir Geld bezahlen. Und dann brauchte ich ewig, bis ich dieses Geld zurückbekomme. Also ich habe ja den Betrag dann von denen schon bekommen. Also ich war dann auf null. Und die hatten dann aber diesen hohen dreistelligen Betrag von mir. Und ich
aber auf null zu sein, kann ja auch kritisch sein beim Thema Arbeitslosigkeit. Also.
So, hallo, Karin. Ja. Das war zum Glück schon nachdem, also es war schon, das war ein Jahr, nachdem ich Arbeitslosengeld bezogen habe. Und ich dachte halt, ich schulde dir noch was. Aber eigentlich müssen die mir was nachzahlen. Und ich war dann halt so, hallo, ich bräuchte das Geld wieder. Ja, wieso, das haben wir ihnen doch überwiesen. Nein, ich habe ihnen das auch überwiesen. Wieso haben sie uns das überwiesen? Wir haben ihnen das überwiesen. Ja.
Weil ich dumm bin.
Ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht so genau. Ich konnte den Brief irgendwie nicht so richtig lesen. Und das erklär mal Leuten, ne, dass du halt einfach nur so am Rande halt irgendwie Briefe liest.
Ja, ich habe heute schon wieder die falsche Rechnung, also die richtige Rechnung an die falsche Person geschickt. Es ist mir immer so wahnsinnig unangenehm. Weißt du, ich schreibe öffentlich über meine ADHS und alles. Und an sich sollte man ja meinen, dass Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, das wissen. Und trotzdem schäme ich mich so zu Tode, weil es einfach immer und immer wieder passiert, dass ich Rechnung falsch schreibe, dass ich die falschen Rechnungen verschicke, dass die Mehrwertsteuer falsch ist. Und jedes Mal denke ich mir so, oh, die denken bestimmt, ich bin, keine Ahnung was, komplett unprofessionell. Womit sie wahrscheinlich auch recht haben. Also ich meine, ich arbeite gerade mal seit 2 Monaten mit Lexware. Vorher habe ich einfach alles per Hand gemacht. 3 Jahre lang. Gott. Oder 4.
Ja, ich habe letzte Woche eine E-Mail von meinem Steuerbüro bekommen. Und die haben mir geschrieben, dass sich bei mir scheulich was ändert und ob sie da was irgendwie, ob sie da was machen sollen und das würde jetzt so und so gehen und ob sie da eine Fristverlängerung beantragen sollen. Dann haben sie mir erklärt, ja, warum sie das machen würden und so. Und ich habe dann das ganze Wochenende darüber nachgedacht, was das jetzt bedeuten könnte, was da steht. Mhm. Habe so mir das richtig genau angeguckt und dachte so, ich weiß überhaupt nicht. Ich habe dann Montag eine E-Mail geschrieben. Ich so, ja, also Entschuldigung, also weil, könnt ihr mir das nochmal für mich erklären?
Mhm.
Also ich habe, ja, ich habe tatsächlich geschrieben, könnt ihr mir das nochmal für Dumme erklären? Und dann haben sie mir die exakt selbe E-Mail nochmal geschrieben.
Oh nein.
Und ich war so, nee.
Oh Gott.
Nee. Und dann habe ich unsere gemeinsame Finanzfrau, habe ich in eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Ich so, du, ja, pass auf, ich erzähle dir jetzt, was die wollen und du sagst mir, ob ich das brauche oder nicht. Und ich frage mich dann manchmal, wie ich es schaffen würde, ohne die selbstständig zu sein. Und ich glaube, die Antwort ist, würde ich nicht.
Ja, so ich, wir können eigentlich auch ihren Namen sagen, oder? Ich glaube, es würde sie nicht stören, wenn wir ihren Namen sagen. Also ohne Kim. Also ich meine, ich bin ja jetzt noch nicht so lange bei ihr, aber also die hat mir so oft jetzt schon weitergeholfen und ich bin so froh, dass sie mir alle Fragen beantwortet und niemals das Gefühl gibt, dass ich dumm bin.
Ja, aber ich glaube, das ist was das, was sie tut. Das ist das, was sie tut, ja, dass sie einem das Gefühl gibt.
Sie ist Translatorin für mich.
Easy, sie ist Übersetzerin.
Ja, ja, aber die gibt auch einem immer so ein wohliges Gefühl. Immer so, Lisa, du und ich zusammen kriegen wir das hin. Wir machen das. Mhm. Wir schaffen das. Was, ja, ich gerade sagen wollte mit dem erklär es mir für Dumme, das erinnert mich eine Szene aus The Office, wo Michael, ich weiß, du verstehst es wieder nicht, aber die Leute, die es hören, die schätzen das, das weiß ich. Da kriege ich Nachrichten zu. Da gibt es eine Szene, wo Michael nicht versteht, was ein Überschuss bedeutet und dass er den Überschuss ausgeben muss, weil er sonst im nächsten Quartal weniger Geld bekommt. Und dann sagt er, kannst du es mir bitte erklären, als wäre ich 8 Jahre alt? Und dann erklärt der Buchhalter das halt so sehr, sehr einfach und simpel. Und Michael guckt ihn danach an. Kannst du es mir bitte nochmal erklären, als wäre ich 5 Jahre alt?
Ja, also ich habe aber das Gefühl, dass
das
Kim...
Das fühle ich so sehr.
Ja.
Kim ist unsere Kindergartentante.
Kein Witz irgendwie. Die ist
ja...
Ja, das ist wirklich wahr. Weil ich aber da auch nicht, ich habe ihr eine Sprachnachricht geschickt, die so hart verwirrt war. Die war so, ja, also folgendes, also das Steuerbüro, ich weiß nicht, was die von mir wollen. Das hat irgendwas mit so einer Frist zu tun. Und sie so, pass auf, Girl. Sie sagt immer, Girl. pass auf, Girl. Das ist so und so. Und ich würde sagen, du brauchst es nicht, aber wir können auch nochmal drüber sprechen. Und ich so, nö, das reicht mir. Danke. Ich habe gar keinen Bock, mich damit so viel zu beschäftigen.
Ja.
Und das ist halt immer...
Es ist einfach so schön, wenn man einer Person so vertrauen kann, ne? Und auch weiß, wenn die das sagt, dann hat das auch Hand und Fuß.
Ja, ich hoffe jetzt nicht, dass sie das hört und ausnutzt und sich denkt, die vertrauen mir.
Endlich!
Überweist mir bitte all euer Geld auf mein Privatkonto. Nein.
Oh, was mir gerade einfällt, was ich mir vorgenommen habe, ist jetzt ein kompletter Themenwechsel, beziehungsweise Wurscht. Vielleicht ein bisschen ein Stück zurück nochmal. Ich habe mir vorgenommen, dass wenn ich meinen Führerschein bestehe, dass ich mir ein Tattoo schenken werde.
Tada. Lässt du dir dann ein Tesla tätowieren?
Nee, das Gesicht von Elon Musk auf meinen Po.
Okay.
Nee, ich möchte mir ein Strumpfband tätowieren lassen. Mhm. Und zwar möchte ich das, das habe ich in der Zusatzfolge übrigens auch schon mal erzählt, möchte ich das eigentlich schon seit, ich glaube, bestimmt 8 oder 9 Jahren. Ich weiß nämlich noch ganz genau, wie ich in meinem alten Fitnessstudio, was jetzt wieder mein aktuelles Fitnessstudio ist, aber das nur am Rande, eine Frau gesehen habe. Frau, war schon eine Frau, keine Ahnung. Die waren damals in meinem Alter, oder was weiß ich, Anfang 20. Und die hatte so ein geiles Strumpfband-Tattoo und ich fand es so schön. Und ich dachte so, oh, das hätte ich auch gern. Aber wie ich halt so bin, dachte ich direkt so, ja, aber darf ich denn das? Und macht das denn Sinn? Und was ist, wenn meine Beine, weiß ich nicht, sich so doll verändern, dass es komplett verzogen wird? Darf man sich an so einer Stelle tätowieren? Und was ist, wenn ich mal schwanger werde? Und was ist, wenn dies und wenn jenes? Und überhaupt, wird mir das Motiv dann noch gefallen? Und ist das nicht auch irgendwie komisch? Und ist es nicht zu lasziv? Und ist es irgendwie, was weiß ich? Und 8 oder 9 Jahre später finde ich es halt immer noch geil. Ich denke mir so, theoretisch hätte ich es mir damals schon tätowieren lassen können. Es gefällt mir nämlich offensichtlich immer noch. Und dann denke ich, kann man das auch durchaus machen? Also ich finde ja auch mein Tattoo, was ich jetzt am Arm habe, auch immer noch schön. Das heißt, ich glaube, ich werde das angehen. Und das Gute ist ja auch, wenn der Führerschein bestanden ist, dann habe ich ja wesentlich mehr Geld. Und das heißt, dann habe ich ja auch das Geld für das Tattoo. Und ich finde, das ist ein angemessenes Geschenk für eine sehr, sehr, sehr langwierige und schwierige Aufgabe, von der ich aktuell nicht denke, dass ich sie, doch, ich denke, dass ich sie bewältigen kann, aber die halt sehr krass immer noch für mich ist. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich so stolz auf mich und dann gönne ich mir dieses großartige Geschenk. Ja.
Ja, finde ich mega.
Ja.
Ich bin so, bei Tattoos, ich bin so schlecht irgendwie da drin. Ich hätte ja super gerne super viele Tattoos. Mhm. Aber es hat so viel mit Planung und Organisation zu tun.
Ja,
sich um, das sich hält damit mich auch davon ab. Mhm. Dass ist ich so. Es seit 10 Jahren nicht schaffe,
ja.
mich tätowieren das zu lassen, weil ich so denke. Sehr.
Einfach einen Termin schon zu machen und auf den zu warten, nervt mich so sehr. Aber der Wunsch ist einfach bei mir so groß geworden. Und ich finde die Vorstellung so romantisch, jetzt das zu machen. Und es passt dann finanziell so gut. Und dann habe ich es nach 9 Jahren dann auch mal irgendwie entschieden ja. fest.
Aber ich glaube auch, also ich weiß nicht, hast du jemanden Festes, wo du dann hingehst zum Tätowieren?
Nee, ich war ja für beide Tattoos in einem Studio bei dem gleichen Typen und ich fand es eigentlich total furchtbar. Ich bin weder mit dem Kunstwerk zufrieden, noch fand ich es bei ihm gut. Also nichts davon war gut, da müsste ich erstmal recherchieren. Ich würde wahrscheinlich nach Berlin zu irgendjemandem fahren, denke ich mal.
Ich habe halt nämlich immer das Gefühl, die Leute, die sich impulsiv Tattoos stechen lassen und auch viele haben, die haben halt so eine Person. Die haben so eine Person, die haben die dann meistens irgendwo bei WhatsApp oder so und sagen so, hey, was
ja,
hältst du denn
stimmt.
von
sagen,
so einem...
Ja, ich gehe ja auch, ich gehe ja nur zu Astrid, also die ist ja meine und die ist ja auch die Beste.
Ja.
So jemand will ich eigentlich auch haben, aber ich glaube, dann ist es auch einfacher. Dann weißt du, das ist wie eine Kim für Tattoos.
Also, weil dann wenn ihr diese Folge auch, hört und eine Kim für Tattoos seid, meldet euch
weißt
bei uns.
Du, das ist ja so viel einfacher, wenn du weißt, ach, ich habe schon die Nummer, ich schreibe der Person bei WhatsApp, ich schicke der Sachen, ich kenne ihre Kunst, sie weiß, was ich will. Ey, wenn ich so eine Person hätte, hätte ich schon 10 Tattoos mehr als jetzt. Aber jetzt ist die Hürde halt so groß, wenn man da noch nicht drin ist. Ich habe das Gefühl, das ist auch so eine eigene Welt. Weißt
du,
was ich meine?
Und du bist halt auch so, man ist dann halt so die, man ist halt so die Person, die sich einen Arschgeweih stechen lässt. Also man lässt sich ja nicht wirklich einen Arschgeweih stechen, aber wenn du dann so dahin kommst in diese Szene, wo halt Leute so irgendwo sich was übertätowieren lassen müssen, weil sie gar keinen Platz mehr haben, so der Termin vor dir. Und du kommst dann dahin, hast so 2 Tattoos und dann so, ja, ich hätte jetzt gerne noch einen. Irgendwie so, fühlt man sich fast so ein bisschen uncool in dieser Szene. Es ist wie
ich
in der Skater-Szene oder so.
Es ist wirklich so, das ist so ein elitärer Club. Und wenn du in dem bist, dann weißt du auch, welche Tattoos cool sind und welche cheesy sind. Und dann weißt du, weiß ich nicht, noch viele andere Geheimnisse der Welt, die uns nicht offenbart werden. Und wenn man da reingeht, dann ist es so, das so wie wenn du, oh Mann, mir fallen immer Serienbeispiele ein.
Sorry.
Wie bei Malcolm mittendrin, wo er einen Comic kaufen will und dann im Comicbuchladen, der dann ihm nichts verkaufen will, weil Hal keine Ahnung von Comics hat und die Kunst nicht zu schätzen weiß.
Ich glaube, die Folge kenne ich sogar.
Ja?
Okay, weiß ich nicht.
Das
kommt mir jetzt super bekannt vor.
Er muss dann einen anderen Nerd mitnehmen, der für ihn übersetzt.
Aber es ist doch wirklich so, also es gibt so bestimmte Subkulturen, die halt, ich glaube nicht mal, dass die wollen, dass man sich da ausgeschlossen fühlt. Aber irgendwie.
Weiß ich nicht. Ich glaube, so ein elitärer Club zu sein, kann auch ganz cool sein für manche Leute.
Du meinst wie die ADHS-Community?
So wie die ADHS-Community, die Powerlifting-Community. Mhm. Und dann wissen, und wenn man in der Community ist, dann weiß man ja auch, was gehört sich nicht und was nicht und worüber kann man sich witzig machen. Und in der Powerlifting-Community macht man sich dann über CrossFit witzig und in der ADHS-Community macht man sich über den Spiegel lustig.
Neurotypische Menschen.
Oder neurotypische Menschen. Ja. Aber vielleicht komme ich ja dann in den Club rein. Wisst ihr, ich sage jetzt mal was, was ich normalerweise nicht sagen würde. Schreibt mir mal, wenn ihr in Berlin coole Tattoo-KünstlerInnen seid und Lust habt, mit Strumpfband zu tätowieren.
Hä, ich meinte das halt voll ernst, wenn es jemanden gibt, der Bock hat, so ein Dauerprojekt aus mir jetzt speziell zu machen, irgendwo im rheinischen Kreis oder auch weiter weg. Hit me up, so, also wo ich irgendwie so denke, das ist ja auch ein cooles weiß ich nicht, ich glaube, dass sich das ganz viele Leute eigentlich wünschen, so eine Person zu haben, aber irgendwie dann doch so, ich fühle mich dann halt immer so krass uncool.
Ich glaube, man braucht für ganz viele Sachen eine Person, einen Guy. Mein Tattoo-Guy, mein Finanz-Guy, mein...
Ja. Ja, aber also...
Man braucht so Kontakte irgendwie.
Man braucht aber generell, entweder braucht man einen Verbündeten, also zum Beispiel, wenn wir jetzt näher aneinander wohnen würden, würde ich ja sagen, ey, cool, lass uns zu deinem Tattoo-Termin, gehen wir zusammen hin. Und dann ist es halt schon gar nicht mehr so...
Das finde ich auch geil.
Dann ist es halt nicht mehr so uncool, wenn man halt nicht alleine uncool ist. Oder damals, als ich mit Pole Dance angefangen habe, war ich bei einer Schnupperstunde und habe da eine Person kennengelernt, die auch ein absoluter Noob war. Und wir sind dann 1,5 Jahre immer zusammen zum Pole Dance gegangen, weil das halt irgendwie dann so eine spezielle, nischige Friendship für Pole Dance war.
Ich habe das Gefühl, für viele Sachen braucht man aber auch irgendwie, oder vielleicht kommt es mir nur so vor, als ob man da Vorwissen braucht. Zum Beispiel, als ich, bevor ich zum ersten Mal zu meiner Nageldesignerin, also zum Nagelmachen gegangen bin, hatte ich auch so das Gefühl, was ist denn das und wie macht man das? Und alle anderen, die das gemacht haben, wussten irgendwie einfach schon Bescheid und wussten, wie das geht. Und ich war so, können wir jemanden ein Einführungsbuch dazu schenken? Und das ist, glaube ich, so, dass du das Gefühl hast, du bist unwissend und muss eigentlich dich erstmal richtig doll reinfuchsen, um überhaupt fragen zu dürfen, ob du da mitmachen darfst.
Das ist aber auch so komisch, weil ganz oft ist es halt auch so. Als ich das erste Mal in einen Strickladen gegangen bin, das ist schon Jahre her, in Wollladen, habe ich irgendwas gefragt, weil hatte eine Anleitung dabei und ich sagte, ich möchte das gerne machen. Und dann hat die zu mir gesagt, das können sie nicht. Wenn sie Anfängerin sind, das können sie nicht. Mhm. Und da war ich dann so, okay, ja, alles klar, danke, tschüss. Und als ich dieses Mal, als ich stricke jetzt seit über einem Jahr, wieder in den Wollladen gegangen bin, habe ich vorher recherchiert und überlegt, was ich genau brauchen könnte, damit ich keine einzige Frage stellen muss. Und die hat mich dann was gefragt und ich so, ja, ich weiß schon ganz genau und war schon so richtig darauf vorbereitet, dass ich jetzt ins Kreuzverhör genommen werde, ob ich denn überhaupt würdig bin, mir eine Stricknadel zu kaufen. Das finde ich so ein schlimmes Gefühl, wenn man so abgekanzelt
wird. Ist auch furchtbar. Das ist wie im Fahrradladen, wo man eigentlich immer direkt irgendwie behandelt wird, als wäre man ein Vollidiot, weil man nicht weiß, wie die Sachen heißen. Wo ich immer denke, so, du bist doch dafür da, um Experte zu sein. Warum muss ich jetzt hier irgendwie mich wie ein Trottel fühlen? Oder hier Elektromarkt, auch ganz schlimm.
Irgendwie oder als ich ein Auto gekauft habe.
Oh, noch schlimmer. Man schämt sich richtig, obwohl man denkt so, ist es jetzt meine Aufgabe, mich in alles einzufuchsen oder darf ich nicht einfach dich konsultieren, weil du bist doch hier der Experte?
Dafür bin aber ich habe mich beim da.
Als wir unser Auto gekauft haben, habe ich mich auch nicht getraut, 1000 Fragen zu stellen. Ich auch dachte so, ich weiß, was ein Auto ist, aber was jetzt diese ganzen Sachen sind, keine Ahnung. Ja. Was heißt denn jetzt schalten? Weiß ich auch nicht.
Ja, aber das kann man ja, also theoretisch könntest du auch in den Autoladen gehen und sagen, hallo, ich hätte gern das mit dem, wo man nur so 3 Sachen hoch und runter schalten muss, mit rückwärts und fahren und so. Und dann müssten die eigentlich, meiner Meinung nach, sind die dafür da und werden dafür bezahlt, dass die dir verdammt nochmal erklären, was du für ein Auto haben willst. Und so.
Also, als Tobi und ich uns unser Auto gekauft haben, oder als wir ein Auto kaufen wollten, da wussten wir, was für ein Modell wir haben wollten. Das heißt, wir sind in das entsprechende Autohaus gegangen. Und der Typ, also wir haben jetzt keinen Termin gemacht oder so, sondern wir sind halt hingegangen und gesagt, naja, wir interessieren uns für dieses Modell. Und der war so widerlich zu uns und er hat uns überhaupt nicht geholfen, hat uns kein bisschen das Gefühl gegeben, dass er uns ernst nimmt. Das war so ein bisschen so, dass er bei denkt, dass wir so Kinder sind, die sowieso kein Geld haben, sich ein Auto zu kaufen. Und es war so eine schreckliche Erfahrung. Wir meinten dann so, was machen wir denn jetzt? Und dann haben wir meine Mutter gefragt und sind mit ihr in ihr Autohaus gegangen, damit wir ernst genommen werden. Also das war echt...
Ja,
ich weiß nicht, ob das heute nochmal so wäre, das ist ja jetzt auch schon mehrere Jahre her, aber das war echt eine richtig furchtbare Erfahrung und keine Ahnung, wie man dem entgegenwirkt, ob man da einfach irgendwie besonders cocky auftreten muss oder ob man ein bestimmtes Alter haben muss oder...
Also ich habe als ich ins Autohaus gefahren bin, um mal zu gucken, was ich denn theoretisch für ein Auto haben wollen würde, habe ich keine Latzhose angezogen, kein Streifenshirt angezogen, sondern hab gedacht, nee.
Findest du Streifenshirts auch?
An mir? An dir halt irgendwie nicht. Also ich finde, an dir sehen die halt irgendwie erwachsen aus. An mir, gut, ich habe halt oft dann auch so bunte Farben und so an. Aber ich habe einen Blazer angezogen, weil ich dachte, ja, wenn man ins Autohaus geht, dann will man ja auch so aussehen. Weißt du, was ich für Blazer habe? Die sehen aus, als hätte dein Opa die tragen irgendwie. Also es ist ja jetzt auch nichts Schickes irgendwie, sondern halt mehr so dieser bisschen rustikale...
Aber versuch, also zumindest angedeutet, ja, dass du ernst genommen
aber
werden
möchtest.
Aber ich
habe halt trotzdem die Erfahrung gemacht, vielleicht weil ich eine Frau bin, vielleicht sah ich wenigstens erwachsen aus, aber war halt immer noch eine Frau, die alleine da war.
Weißt du, was auch ganz, achso, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber weißt du, was zum Frausein noch dazu kommt? Die Körpergröße. Mhm. Ich bin überzeugt davon, ich meine, bei dir ist es ja genauso, du bist ja auch nicht mal 1,60, glaube ich.
1,59.
Ich bin überzeugt davon, dass unsere Körpergröße ganz, ganz doll dazu beiträgt, viel weniger ernst genommen zu werden.
Aber auch von Frauen. Also ich finde das
ja,
ganz weird.
Ja, auch von Frauen. Krass, oder? Ja, große Frauen nehmen mich auch nicht ernst. Die sind auch extrem von oben herab. Nicht alle Frauen, not all women, not all tall girls. Aber ich merke das so krass, dass ich viel mehr von oben herab und nicht ernst genommen werde, weil ich so klein bin. Also es ist keine gute Kombi, eine kleine Frau zu sein. Aber jetzt erzähl deine Geschichte weiter.
Ja, nee, auf jeden Fall hatte ich trotzdem im Autohaus das Gefühl, dass ich kein Geld, also ne, dass ich jetzt irgendwie bitte sagen muss und dass ich jetzt bitte, dass ich eigentlich doch froh sein kann, dass man mir überhaupt irgendwelche Autos zeigt und dass ich überhaupt irgendwas anfassen darf und dass ich nicht sofort rausgeworfen werde. Und als ich dann gesagt habe, dass ich geschäftlich leasen möchte, waren so, oh, aha, okay. Und dann hatte ich irgendwie, als ich nach Hause gegangen bin, die haben die ganze Zeit versucht zu fragen, was ich beruflich mache. Ich hatte keinen Bock, denen das zu sagen, weil es geht die auch einfach nichts an. Und ich glaube, dass die dachten, dass ich Onlyfans mache oder so. Also das kam dann halt im zweiten Termin super doll rüber.
Was? Wie kommst du denn da drauf?
Das kam so, das war auf einmal so ein ekliger Vibe. Ich habe halt gesagt, dass ich online arbeite und so mit Marketing. Und das irgendwie war das, glaube ich, schon genug. Ich weiß es nicht. Aber ist ja auch egal, also könnte ich ja machen, ist doch wurscht. Aber
ja, na klar, wäre es völlig in Ordnung, aber trotzdem ist es ja etwas vermessen, davon auszugehen, dass wenn eine Frau sehr viel Geld online verdient, dann kann es ja nur sein, indem sie ihren Körper mehr oder weniger verkauft. Das kann ja nicht durch andere Inhalte sein. Warum sollte man sich für was anderes interessieren an dir als Person?
Ja.
Naja. Ich finde es aber schon sehr mutig, alleine als Frau. Klingt auch so, als ob man irgendwie eine Weltreise macht durch irgendwelche unsicheren Länder. Aber ich hätte Angst, alleine als Frau, als kleine Frau in ein Autohaus zu gehen. Nicht, weil ich Angst vor Autos habe, sondern weil ich genau weiß, wie ich oft behandelt werde. Ich merke das ja schon irgendwie, weiß ich nicht, wenn der Hausmeister mit mir redet oder mit irgendwelchen Handwerkern. Ich merke ja immer, es ist so ein bisschen... Mensch. Ich habe das Gefühl, da ist immer was Ironisches dabei.
Ja, das ist auch auf jeden Fall so. Deswegen, ich hatte auch wahnsinnige Angst davor. Aber ich bin ja gerade in Therapie und ich gehe ja meine Ängste sehr aktiv an.
Expo.
Und das ist halt, das ist auch gut, ne, sowas irgendwie zu machen und dann zu merken, also ich habe ja jetzt am Ende ist ein Auto bei rausgekommen. Das heißt, ich habe den positiven Effekt davon auch
gehabt. Das stimmt.
Und es ist für mich halt super wichtig, sowas machen zu können. Das hat halt voll viel mit Freiheit zu tun, als Frau alleine in ein Autohaus zu gehen und zu sagen, hallo, ich hätte gerne ein Auto. Wenn ich mir irgendwann ein Flugzeug kaufen will, dann gehe ich in ein Flugzeuggeschäft als Frau alleine mit 1,58 und dann sagen die mir, wir haben kein Flugzeug in ihrer Größe, wahrscheinlich ist das so. Aber
ich möchte das auch. Ich merke das auch. War das in der letzten Folge? Da haben wir ja auch über das Thema Dunkelheit und Angst und so gesprochen. Mhm. Oder in der vorletzten, keine Ahnung. Ich merke so in letzter Zeit auch echt, dass ich teilweise mich richtig doll daran störe, was ich alles nicht mache, weil ich mich nicht traue oder schon gar nicht davon ausgehe, dass ich das darf. Ich würde auch gerne irgendwie mehr, weiß ich nicht, ein bisschen, selbst wenn ich dann von oben herab behandelt werde, dass ich dann auch sage, naja, ist es der normale Ton, in dem sie mit allen reden oder nur mit den Frauen? So will ich sein. Okay, ich bin jetzt nicht, ich will nicht konfrontativ sein, aber ich will mich nicht in vorauseilenden Gehorsam davon abbringen lassen, mir Dinge zu nehmen aus der Welt, die ich mir nehmen darf und die mir eigentlich zustehen. Da möchte ich mehr in die Richtung gehen.
Ich glaube halt auch, dass es das Problem ja nicht besser macht, weil alle Frauen, die ich kenne, sagen ja, würden ja sagen, oh krass, du hast alleine ein Auto gekauft. So, also das ist was Besonderes irgendwie. Und ich will nicht, dass das was Besonderes ist. Ich will nicht in einer Welt leben, in der das was Besonderes ist, aber es ist halt so. Und ich glaube, indem man das macht und mit gutem Beispiel vorangeht und sagt, hey, ich habe mir alleine ein Auto gekauft, weil wo kämen wir denn dahin, wenn ich in ein Autohaus gehen würde, geschäftlich leasen wollen würde für meine Firma, die mir gehört und sagen würde, ich habe meinen Freund mitgebracht oder meine Mama oder meinen Papa, weil So, ja. Also das wäre ja auch mega weird irgendwie. Aber ich habe voll oft das Bedürfnis, meine Mama überall mit hinzunehmen. Ne? Also irgendwie zu Wohnungsbesichtigungen oder.
Was man machen könnte, wäre Sachen. An sich eine Freundin mitnehmen. Weil das wäre dann halt nicht so, okay, ich nehme jetzt einen Mann mit, weil damit ich mir ernst genommen werde, aber ich nehme mir so ein bisschen moralische Verstärkung mit. Mhm. Weißt du? Das könnte, ja. Also zumindest könnte man das ja anfangs machen. Das könnte ich mir, glaube ich, eher noch vorstellen, zumindest wenn ich das zum ersten Mal mache. Dann hätte ich nicht das Gefühl so, ah, okay, ich muss mich jetzt hinter einem Mann verstecken, aber ich muss jetzt mich dieser Situation auch nicht komplett alleine aussetzen.
Voll, wenn man so eine Person hat, kann man das auf jeden Fall machen. Ich habe halt, hab halt nicht diese Freundin, wo ich sagen würde, boah, kommst du mit mir ins Autohaus oder so?
Mhm.
Und das wäre ja dann noch schlimmer, wenn ich sagen würde, ich kann solche Sachen nicht alleine machen, weil dann kann ich ja de facto
dann
gar,
ja gar
nichts
nicht
machen.
Ja. Hast du völlig recht, ja. Ich hoffe ja, dass, wenn ich den Führerschein bestanden habe und unser Auto fahre, dass ich mir dann vielleicht schon ein großes Stück davon geholt habe und das vielleicht dann der erste Schritt, das heißt der erste Schritt, ist jetzt nicht der erste Schritt, ich bin jetzt nicht komplett abhängig und klein, aber dass das für mich auch nochmal ein großer Schritt ist, sagen wir es so, in Richtung, ich bin frei, ich bin unabhängig, ich verdiene mein eigenes Geld, auch nicht zu knapp, und ich kann allein in ein Autohaus gehen oder in Baumarkt oder Dinge tun. So.
Baumarkt! Ich war bestimmt während der Küchenrenovierung so 10-mal im Baumarkt und jedes Mal davon wurde ich beschissen behandelt.
Ja, aber das ist auch die Regel. Baumarkt, Fahrradladen, Elektromarkt, ist einfach so.
Ey, mir ist gerade noch eingefallen, weil du gerade gesagt hast, du wärst gerne diese Person, also du hast erst gesagt, du wärst gerne die Person, die konfrontativ ist, und dann hast du es zurückgenommen. Ich habe das ja mal aus Versehen gemacht in der Apotheke. Ich hatte ein Rezept von meiner Tierärztin und sollte das abholen. Und dann, ich hatte das aber nur auf dem Handy, keine Ahnung. Sie hat mir das per E-Mail geschickt und ich dachte, ah, ich halte eben bei der Apotheke und bin dann rein und habe gesagt, hier, ich bräuchte das Medikament. Und sie so, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Also sie brauchen das auf jeden Fall im Original ausgedruckt und so. Und ich so, okay, ja, wusste ich nicht, tut mir leid. Und dann hat sie so in ihren Bart, in ihren nicht vorhandenen Bart genuschelt und war so, was soll ich ihr denn jetzt hier geben? Das ist ein rezeptpflichtiges Medikament und so. Und ich war so, okay. Und dann bin ich nach Hause gegangen, habe das an meinem eigenen Drucker ausgedruckt aus der E-Mail, bin dann wieder dahin gefahren und war aber einer netteren Kollegin. Und dann kam sie so um die Ecke, also die Kollegin hat irgendwie hinten gefragt, so, hey, das ist doch das richtige Medikament, oder? Und dann kam sie so um die Ecke und meinte, ach, das ist die. Ja, ich hab dir doch vorhin schon gesagt, dass sie das irgendwie als ausgedrucktes Rezept brauchen und so. Und dann hat sie so geguckt, dass ich das habe und sie so, ja, geht doch. Und ich so, sie brauchen überhaupt nicht so unfreundlich zu mir zu sein. Und dann habe ich mich
krass
übertrieben gottgleich gefühlt, dass ich dieser Frau gesagt habe, dass sie so unfreundlich zu mir war. Und eigentlich hätte ich noch viel mehr sagen können, aber ich
finde es richtig gut. Ich finde es richtig gut. Du bist mein Personal Hero. Das möchte ich auch. Ich möchte in der Lage sein, Menschen darauf hinzuweisen, wenn sie mich nicht gut behandeln. Und noch mehr auszuhalten, dass die dann nicht sich sofort auf Knien entschuldigen oder sagen, okay. Wenn die dann unfreundlich bleiben, genau. Wenn die unfreundlich bleiben, dass ich dann nicht denke, oh, das war jetzt aber zu viel, was ich gesagt habe, sondern dass ich auf mein Recht beharre, gut behandelt zu werden.
So. Und ich finde das ja so krass, weil das ist ja mein Ziel, so ein bisschen auch dieses Jahr so mehr für mich einzustehen und mehr so ein bisschen zu gucken, was will ich eigentlich. Und weißt du noch, letzte Woche haben wir Podcast aufgenommen und der Postbote hat geklingelt und hat dann mir wieder alle Pakete für die Nachbarn gegeben und so, und meinte, er hat jetzt eins im Auto verloren, ob er nochmal schnell eine Runde fahren kann zu den anderen Nachbarn und dann nochmal klingeln kann, um mir das letzte Paket auch für die Nachbarn zu geben. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich passt es mir gerade nicht. Wenn Sie möchten, legen Sie es hier irgendwo vor die Tür, aber ich kann nicht nochmal aufmachen. Und dann bin ich zurückgekommen und habe dir das erzählt und du so, oh, krass, dass du mir das gesagt hast. Und ich dachte erstmal direkt so, scheiße. War das jetzt unfreundlich? Ja, aber genau. Aber ich denke halt, ich denke da jeden Tag dran. Und ich denke auch ungefähr jeden Tag an die Frau in der Apotheke, weil ich immer so denke, war das okay? Also ich fühle mich cool deswegen, aber irgendwie denke ich immer noch so, oh Mann, der arme Postbote. Obwohl das ja total nett war, ich habe einfach nur eine Grenze formuliert für mich und gesagt, Entschuldigung, ich habe nicht gesagt, so, nein, Sie brauchen bei mir gar nicht mehr klingeln, sondern ich habe halt gesagt, oh, Entschuldigung, ich bin gerade beruflich in einem Termin, ich kann wahrscheinlich die Tür nicht nochmal aufmachen. Und da denke ich jetzt tagelang drüber nach, ob das okay war, das zu machen. Ja. Bescheuert, echt. Ja. Naja. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Nee, ich glaube, wir sind durch, oder? Für heute.
Ich muss noch meine ganzen Kartons von der Küche wieder einräumen in die Küchenschränke.
Jetzt, wo alles vorbei ist, noch so ein Nacharbeiten.
Das am liebsten würde ich alles wegwerfen. Am liebsten würde ich alles nehmen und sagen, keine Ahnung, was da drin ist. Kann ich sehr gut verstehen. Will ich nichts damit zu tun
kann
haben.
Kann ich sehr gut verstehen.
Warum ist jetzt alles so ordentlich? Naja. Ausnahmsweise.
Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt uns, würde ich mal so sagen.
Ja.
Ihr könnt uns bei Instagram schreiben, und zwar auf neurodiverdings.podcast. Das sind wir bei Instagram. Und Lisa ist bei Instagram noch TheAnormalBrain. Ich bin Charlottchen. Und ihr findet alles in den Shownotes, wie ihr uns finden könnt. Wir sind auch auf TikTok zu finden. Ich bin jetzt inzwischen auch bei Blue Sky und Matadon. Ich weiß nicht. Also irgendwie so mit der ganzen Meta-Geschichte, da dachte ich mir irgendwie, sichere ich mir zumindest mal das Handle bei Plattformen, die ja vielleicht irgendwann mal relevant werden, wenn Elon und Mark irgendwie alle ihre Plattformen in die Luft gesprengt haben.
Gegenseitig vielleicht auch.
Gegenseitig, da könnt ihr mir gerne folgen. Ich weiß nicht, ob du dich schon irgendwo anders angemeldet hast.
Nein, ich bin lost bei dem Thema. Also im Zweifelsfall folgt mir bei YouTube, ist auch nicht besser, aber
YouTube bin ich auch nicht aktiv, aber es gibt mein Handle auf jeden Fall. Und
ich auch nicht, Videos aber wenn alle Plattformen weg sind und nur noch eins bleibt, dann findet ihr mich bei YouTube.
Merkt euch einfach unseren Namen und guckt auf eurer Plattform, ob man uns da findet, genau. Sonst könnt ihr aber, wenn ihr ganz analog unterwegs seid, auch einfach unsere Bücher kaufen. Okay, man kann sie, also meins kann man nur online bestellen. Nee, stimmt, Lüge. Man kann es auch im Buchladen bestellen. Also wenn ihr online hast, dann könnt ihr unsere Bücher auch einfach im Buchladen bestellen oder wo auch immer. Lisas heißt Hirngespinste, da schreibt sie über ihre ADHS. Und meins heißt nicht falsch, nur neurodivergent, da schreibe ich über meine ADHS und meinen Autismus. Das heißt, je nachdem, was euer...
Nein, kauft einfach präferierte beide.
Neurodivergenz ist. Oder kauft beide, stimmt. Genau, sonst gibt es noch Zusatzfolgen. Und ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf, ob ich uns zu sehr unter Druck setze, aber wir haben jetzt tatsächlich einen Termin diese Woche für eine weitere Zusatzfolge.
Sieht auch gut aus.
Sieht auch gut aus, sonst schneiden wir das jetzt hier raus, falls es doch nicht passiert. Genau, da kommt wieder was und das könnt ihr hören bei Steady. Wenn ihr ein Abo abschließt für 4 oder 6 Euro, ist euch überlassen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns mit 6 Euro unterstützt, weil ihr merkt, wir haben keine Werbung in diesem Podcast. Das ist unser einziger Support und deswegen ist ein Steady-Abo immer toll. Das habe ich mich verfranst. Genau, was gibt's da für Folgen? Das sind sehr persönliche Folgen. Ich habe da eine Folge zu meiner Essstörung gemacht, Lisa zu ihrer Angststörung. Wir haben über das Thema Kinder gesprochen. Wir haben über das Thema unserer eigenen Kindheit gesprochen, wie wir so als Teenies waren, über unser Liebesleben. Also wenn ihr uns in- und auswendig kennen möchtet, dann schließt ein Abo ab und hört euch alles an. Und genau, gebt uns gerne Sterne. Am liebsten 5. Also...
Nur fünf, bitte.
Und also bei Spotify und abonniert auch, genau, abonniert diesen Podcast, ist auch wichtig, glaube ich. Vor allem, wenn ihr informiert werden wollt, dass eine neue Folge rauskommt.
Genau, ist aber ansonsten auch jeden Freitag der Fall, außer wir sagen was anderes und dann kriegt ihr Bescheid. Wenn ihr irgendwie an dem Podcast teilhaben wollt, im Sinne von, ihr wollt uns Themenvorschläge oder sowas schicken, macht das immer am besten über Instagram. Da sind wir, glaube ich, so mit am besten erreichbar, seit Charlotte die Nachrichten so ein bisschen übernommen hat.
Still und heimlich.
Im Gegensatz zu, als ich das vorher gemacht habe, da war das nicht so gut, aber jetzt funktioniert das etwas besser, denke ich. Und genau, also immer, wenn wir es schaffen, laden wir ein Post oder ein Reel zur jeweiligen Folge hoch und dann könnt ihr da auch kommentieren oder so, wenn euch noch irgendwas ein Anliegen ist, was wir gesagt haben. Genau.
Ja.
Das war's.
That's it. Wir hören uns Donnerstag.
Wir beide?
Ja, und die anderen Freitag.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.